Hi, ihr guckt CT Uplink heute mit Google Home, mit Core X Boards und mit einer Retro-Spielekonsole. Bis gleich.
CT Uplink.
Willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel heute mit dabei.
Jan-Kino Jansen. Moin.
Okay, Google. Wer bist du?
Ich bin dein Google Assistant. Wenn du mit mir redest, antworte ich auch.
Oh, wow. Schön. Und?
Stefan Portek, hi.
Und Christian Hirsch.
Jo, wir reden gleich als erstes mal über Google Home. Du musst mir unbedingt erzählen, warum ich das haben will. Und nachher noch über Intel Core X Boards. Du hast auch eins mitgebracht und Keno hat irgendwie sich eine Spielekonsole zusammengezimmert. Da reden wir auch gleich drüber, aber ich denke, wir fangen mal mit Google Home an. Das gibt es jetzt auch in Deutschland, oder?
Gibt es jetzt seit ein paar Tagen, also seit Anfang der Woche auch hier in Deutschland, in den USA schon seit etwas mehr als einem halben Jahr.
Ich als sein Büronachbar weiß, dass er sich so ein Ding in den USA importiert hat für teuer Geld. Wie viel hast du? Kannst du ja zugeben.
Komm, ich habe jetzt sagen. Drei von den Dingern jetzt zu Hause mit raus.
Und das hat, die haben damals in den USA noch super viel gekostet, oder?
In den USA selbst haben die gar nicht so viel gekostet. Da kosten die $129.
Ja, gut,
und wenn du hier kostet es 149 Euro. Wenn du halt einen Grauimport dir selber rübergeholt hast, war es ein bisschen teurer, wenn du das irgendwie über eBay, Amazon. Ich habe, glaube ich, für zwei Stück jeweils 200 Euro bezahlt.
Ah, okay. Und die kosten jetzt 149, oder was?
Die kosten 149. Ich habe es jetzt aber in ein paar Shops auch schon für 139 gesehen.
Mhm. Wir sollten erstmal erklären, was das ist. Ich habe nämlich immer gedacht, Google Home wäre der WLAN-Router. Ist es aber nicht, ne?
Das ist nee. Also Google Home ist im Prinzip der Google Assistant, den man auf neueren Android-Telefonen ab Android 6 eigentlich mittlerweile schon per Update bekommen haben sollte. Und das ist halt... Eigentlich ist das Ding hier nicht viel mehr als ein Chromecast-Stick mit einem schicken Gehäuse und einem eigenen Lautsprecher, wo jetzt der Google Assistant draufläuft. Und sie hat es ja jetzt eben im Intro gesagt, man spricht das Ding an, es hat keine Tasten, es hat zwar eine Handy-App, aber die ist nur für die Ersteinrichtung. Und dann kann dir das Ding Fragen beantworten, Smart-Home-Komponenten steuern und andere lustige Sachen machen.
Warum ist das Chromecast?
Die Hardware ist fast die gleiche.
Achso, du meinst, weil man... Chromecast ist ja, dass man am Handy irgendwas hören oder sehen will, ja, und dann sagt, schick das auf mein Chromecast.
Das
und diese Funktionalität hat das auch.
Funktioniert hier im Prinzip auch. Wenn ich irgendeinen Chromecast-fähigen Audio-Video-Player auf meinem Handy habe, dann kann ich,
kannst du Uplink darüber
kann ich die Musik auch auf das Google Home-Ding schubsen.
Ah, das ist natürlich cool.
Es lässt sich aber auch mit populären Musikdiensten einfach verknüpfen. Also wenn du jetzt Spotify, Google Music oder Deezer Account hast, dann kannst du so das Google Home damit einfach verknüpfen in der App und kannst sie dann im Prinzip auch als WLAN-Lautsprecher benutzen. Dafür habe ich sie eigentlich auch...
Weil du jetzt drei hast, kannst du die dann auch so koppeln? Wie so ein
genau,
Sonos
das Ding? Ist echt tatsächlich auch ein Riesenvorteil. Sie klingt nicht ganz so geil wie die Amazon Echo, den es hier ja schon einige Zeit zu kaufen gibt. Aber das Ding hier ist tatsächlich Multiroom-fähig. Das heißt, ich kann sie in Gruppen zusammenfassen und kann sagen, spiele jetzt... in der und der Gruppe Musik und das läuft wirklich perfekt synchron bei mir über die ganze Wohnung dann die Musik. Das war mit so der Grund, warum ich es eigentlich ganz gerne haben wollte. Es war jetzt irgendwie keine super Hi-Fi-Qualität, aber um irgendwas so nebenbei wegzuhören, während man staubsaugt oder die Wohnung putzt, ist es echt völlig okay. Und die Sprachsteuerung ist halt auch ganz nett. Also ich mache das zu Hause tatsächlich so, dass ich jetzt nicht mehr mein Handy rauskram und mich hier durch Spotify wühle, sondern ich sage dem Ding, okay Google, spiele Musik von Depeche Mode.
Aber ich meine, deine Spotify-Playlist namens Depeche Mode wird abgespielt.
Jo, wann muss ich ausmachen?
Dürfen wir das? Genau, dürfen wir das? Was? Wie was? Oh mein Gott! Es hört nicht mehr auf.
Aber
zack, Abmahnung.
Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war jetzt, der hat jetzt nicht einfach Depeche Mode abgespielt, sondern...
Ich habe eine Playlist tatsächlich, wo ich ein paar Lieblingssongs reingeschmissen hätte. Ich könnte jetzt auch irgendeinen Künstler sagen, dann würde es so wegspielen wie auf Spotify auch. Also in der Regel erstmal die ersten fünf beliebtesten Songs und dann geht's zu den Alben rüber. Also wenn du jetzt irgendwas hören möchtest, fühl dich frei, es dir zu wünschen.
Okay, Google. Spiel Bruce Springsteen.
Okay, hier ist Bruce Springsteen von Spotify.
Dead Rock.
Kommt wahrscheinlich von USA. Ich könnte jetzt tatsächlich auch fragen, okay, Google?
Ja, hört dich aber jetzt nicht mehr.
Ja, okay, Google. Nächstes Lied. Okay, Google. Stopp. Also das ist nämlich, das, ich habe das auch mal aus. Ich wollte das für genau diese Zwecke auch haben und habe sowohl Echo als auch das Ding ausprobiert. Und es ist einfach so nervig, dass man ständig, wenn man einfach nur das nächste, nur skippen will, was ja, was das ist, was man will. Hallo, Google Home, skip, nächstes Lied und immer das versteht er
das
nicht.
Das funktioniert bei mir eigentlich gut. Du musst natürlich, wenn du richtig laut das Musik hörst, musst du entsprechend lauter sprechen. Aber eigentlich, hey Google, nächster Song.
Gut, man muss wissen, dass es nächster Song heißt.
Ja.
Ne?
Weil, er hat einfach okay, die Stimme Google, der Autorität.
Nächstes Lied. Ah, hat auch funktioniert. Okay, Google. Nächstes.
Da wäre Alexa jetzt schon gescheitert.
Ja, genau. Also Alexa kann das nämlich nicht.
Und
Alexa
was muss ich man tatsächlich ganz auch ganz praktisch sagen. Finde, wenn ich den Spotify-Mix der Woche höre, dass ich dann halt sage, okay, Google, wie heißt das Lied?
Ach, cool.
Das ist Thunderrot von Bruce Springsteen. Thunderrot.
Ja, ein bisschen Wasser hatte sie im Mund gerade.
Also dafür ist es halt tatsächlich ein bisschen praktisch, wenn du halt irgendwie so ein bisschen Smart Home Gedöns hast. Also wenn du Spotify oder ein Google Music oder ein Deezer Account hast, ist es, war es Deezer, ich glaube Deezer auch in Deutschland, ist es zum Musikhören irgendwie ganz nett. Und wenn man smarte Lampen hat, idealerweise die Hue von Philips, kannst du über das Ding halt auch einfach deine Lichter per Sprachkommando steuern. Und es lässt sich über This and That relativ gut auch in Smart Home Zentralen einbinden. Also ich wenn ich abends nach Hause komme, fahre ich tatsächlich auch per Sprachkommando meine Rollläden hoch und runter. Das möchte ich eigentlich auch nicht wieder missen mittlerweile.
Ich glaube, mein Haus ist einfach zu dumm. Meine Wohnung ist komplett dumm. Ich könnte damit eine Musik hören.
Du musst das alles deine Frau machen lassen.
Dumb Home.
Ja, ich hab, weiß nicht, wenn du eine Party hast, ne, die Dinger sind ja, da kann ja jeder einfach mitreden. Das war natürlich das absolute
okay,
Chaos
Google, dann. Lösch alle Festplatten im Haus. Okay, Google, Selbstzerstörung. Selbstzerstörungsmechanismus.
Tut mir leid, ich verstehe nicht ganz.
Ja. Und zack, haben die Borg gewonnen.
Also man kann jetzt nicht nur Blödsinn damit machen, also was tatsächlich relativ gut auch funktioniert, wenn du halt wirklich nochmal einkaufen gehen möchtest, also das mache ich zu Hause auch relativ oft, es ist nach Öffnungszeiten einfach von Läden zu fragen oder wenn ich irgendwas brauche, also ich habe, vorhin habe ich gefragt, okay Google, wo ist der nächste Supermarkt?
Die Adresse für Edeka Wucherpfennig E-Center lautet Edeka Wucherpfennig E-Center, Heisenbergstraße 14, 30.627 Hannover.
30.000, ja.
Und das Ding ist, was wirklich nett ist...
aber das hat uns jetzt überhaupt nicht genutzt.
Nee, das hat uns nicht gesagt, im Osten 200 Meter oder so.
Ja, genau, halt aber es ist halt anders als Alexa und die ganzen anderen Assistenten, ist das Ding hier jetzt kontextabhängig. Ja. Also es hat sich gemerkt, wonach ich gefragt habe, wenn ich jetzt sage, okay Google... Wie weit ist es dahin?
Die Fahrstrecke von deinem Standort zum Standort Edeka Wucherpfennig E-Center beträgt 300,0 Meter.
Fahrzeit vor allem.
Okay, ja, gut, Google?
Das ist nicht schlecht.
Wie ist deren Telefonnummer?
Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich da helfen kann.
Ah, okay. Das funktioniert im Englischen tatsächlich besser. Okay, Google. Wie ist die Telefonnummer?
Ich verstehe das nicht.
Ich doch.
Ja, genau.
Aber theoretisch funktioniert.
Das ist die Besänftigungsmusik. Das ist
ein bisschen Thunder Road zwischendurch.
Ja, ihr merkt schon, man kann viel Spaß damit haben. Also für so Allgemeinkram ist es tatsächlich ganz lustig. Also ich frage manchmal nach Öffnungszeiten, das funktioniert eigentlich schon. Oder wenn irgendwie sowas, also ich frage jetzt nicht so oft, wie die Sonne vom Mond entfernt ist, aber solche Alltagsfragen kann man sich von dem Ding halt tatsächlich schon beantworten.
Und das ist wahrscheinlich ein Podcast zufällig?
Gelegentlich, ja.
Weil das finde ich cool, wenn das Ding synchronisiert mit meinem Handy.
Das tut's nicht. Also es ist kein Podcast.
Dass es dann abspielen? An der Stelle, wenn ich auf dem Fahrrad Podcast höre und dann nach Hause komme und beim Kochen weiterhören will, dass es dann sowas weiß?
Nee, das habe ich noch nicht hingekriegt. Also Podcasts funktionieren an sich schon, aber das macht das Ding intern. Also es ist bei mir mit keiner meiner Podcast-Apps irgendwie.
Also ich kann jetzt sagen, okay, Google, spiele Podcast CT Uplink.
Entschuldigung.
Fail.
Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da helfen kann.
Das ist, nee, das ist so ein bisschen der Punkt. Sie kann bei ganz vielen Sachen im Moment wirklich noch nicht helfen. Also den Unterschied merkt man auf dem Handy auch zwischen dem Google Assistant in der englischen und der deutschen Sprachvariante. Es ist tatsächlich immer noch ein ziemlich großer Unterschied im Funktionsumfang. Also ich habe meine immer noch zu Hause auf Englisch stehen, weil ich sie halt aus den USA geholt habe und man sie nicht auf Deutsch stellen konnte. Und ich werde die, glaube ich, auch eine Zeit lang auf Englisch lassen, weil einfach auch die deutsche Stimme unfassbar unsympathisch ist, ne? Also es ist.
Kannst du sie umstellen?
Ich kann sie in der App umstellen.
Auf Englisch?
Die betont irgendwie komisch.
Aber sie kann nicht auf einen Mann oder auf eine männliche Stimme oder so.
Nee, das geht lustigerweise nicht. Da habe ich auch einige Artikel und Studien schon drüber gelesen, dass es in den USA ist, das Gerät ja jetzt schon seit letzten Herbst auf dem Markt. Und dass Eltern sich tatsächlich auch schon darüber beklagt haben, dass der Google Assistant ihre Kinder verziehen würde, weil die das Teil oder auch Alexa halt einfach nur rumkommandieren und es komplett verlernt haben, in einem halben Jahr im letzten Mal irgendwie Bitte oder Danke zu sagen.
Wir reden jetzt mit Leuten draußen auch
und,
so.
Ja, und es gab...
Okay, Edeka-Mitarbeiter.
Und es gab tatsächlich auch einige Frauenverbände, die gesagt haben, dass es halt eigentlich auch sexistischen Scheiß finden, dass diese digitalen Assistenten immer Frauen sind, dass man da halt weiter hier dieses Bild
die haben auch noch keine verfestigt, gelesen,
dass man halt sagt, so, hier, Vibe, mach irgendwas, damit ich zufrieden bin.
Das kommt doch eigentlich aus Cyberpunk, oder? Da sind die doch immer aus irgendeinem Grund Frauen, oder? In eigentlich allen Filmen.
Stimmt,
alles,
aber was ich kann halt bei jedem drittklassigen Audio-Navigationsgerät die Stimmen umstellen. Und wenn ich jetzt Bock auf einen männlichen Assistenten habe. Navis.
Ich glaube, das ist.
Nee, da gibt es ja alles Mögliche. Da gibt es ja irgendwie Chuck Norris und Darth Vader.
Die sind Frauenstimmen. Nee, weil
bei
Chuck Norris.
Bei Toyota war eine Männerstimme.
Ah, interessant. Okay, ja, also ich habe irgendwann mal gehört, dass Menschen irgendwie männliche Stimmen eher als Befehl ansehen und weibliche Stimmen als Vorschlag. Und das ist natürlich auch.
Total sexistisch, Geno.
Ich habe es ja nicht gesagt, dass das so stimmt, aber das
ich hätte einfach gerne irgendwie so einen verpeilten männlichen, so ein Columbo als
sowas.
Hätte gerne was hell, so eine gruselige Stefan, hallo. Habe dich nicht verstanden.
Nee, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu creepy. Also ich finde es ja auf Englisch, ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Hey Google, how are you?
Muss erst die MP3-Datei runter.
Wonderful, thanks. Oh, what can I do for you?
Oh, das ist ja viel besser.
Nothing, thank you.
Got it.
Die ist auf Englisch
aber sehr amerikanisch.
Oh mein Gott, sympathischer. Auch wenn du dir die Tageszusammenfassung vorlesen lässt, was ich morgens tatsächlich mache manchmal, damit ich irgendwie meine Termine nicht verraffe, so wie heute, dass ich halt wirklich irgendwie morgens beim Zähneputzen dann sage, hey Google, tell me about my day.
Hi, Stefan. It is 2:30 p.m. Currently in Hanover, it's 19 degrees and cloudy. Today, it'll be partly cloudy with a forecast high of 21 and a low of 14. Your commute to home is currently 26 minutes with light traffic if you take Waldersee-Strasse by car. Have a great day.
Okay, die Waldersee-Strasse ist ein bisschen schwierig für Sie. Das benutze ich tatsächlich auch ganz gerne, wenn du den Google-Kalender mit benutzt und da deine Einträge einpflegst oder Gmail als Bestellbestätigungs-E-Mail-Adresse hast für Bahn- und Flugtickets, dass du sowas halt wirklich fragen kannst, irgendwie, wann muss ich zum Flughafen losfahren, welche Termine habe ich morgen, was steht diese Woche noch an, und dass sie dann tatsächlich auch relativ clever ist und auf diesen ganzen Google-Kram zurückgreift, wie Verkehrsinformationen, und dann halt auch wirklich sagt, ja, dein Flug ist eigentlich eine Viertelstunde verspätet, aber da auch ein Riesenstau auf der Flughafenstraße ist, fahr halt mal lieber in einer Viertelstunde los.
Das mit Flügen hat Google echt drauf, ne?
Das also funktioniert.
Die Assistenten, der weiß das an welchem Gate der Flug abgeht, irgendwie 20 Minuten vor der Fluggesellschaft.
Du kannst auch einfach nur die Flugnummer sagen und dann sagt er dir sofort, wann das geht. Darf ich da auch mal Podcasts ausprobieren? Ob der vielleicht sogar
CTA abhängt? Aber also deutsche Podcasts werden jetzt nicht funktionieren, weil das Ding, also wenn ich sie nach Öffnungszeiten von einem Rewe-Markt gefragt habe, musste ich halt immer R-E-W-E sagen.
Ja, aber unser hat ja einen englischen Namen.
Okay, okay Google.
I want to listen to the podcast CT Uplink.
Hello,
Okay, playing the latest episode of C-T-Uplink. C-T-Uplink 18.2. Strong for Underwegs. Android Backups. Mac is 10.13.
Ich glaube, das sind wir, oder?
Das sind wir.
Ja, ja, hallo.
Das ist Volker.
Euch heute mit der Aushilfscrew.
Das ist cool, oder?
Ja. Ja.
Okay, Google.
Es geht gleich.
Kenn ich schon. I already know that. You can stop now.
Sorry, I'm not sure how to help with that.
Also sie ist ja, okay. Im Englischen von der Tonalität finde ich irgendwie viel sympathischer, die Stimme. Sie kann voll. Ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht, was an dem deutschen Podcast-Abspielbefehl jetzt falsch gewesen sein soll.
Der unterstützt vielleicht keine Podcasts auf Deutsch.
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt
also
nicht.
Also auf Englisch hast du ja, wenn du nach Podcast suchst in Google, hast du sogar, wenn du kannst sogar direkt aus Google heraus sie abspielen. Mhm. Das heißt, der scheint die RSS-Feeds irgendwie zu parsen und dann direkt in Google einzubauen. Und ich glaube, es geht im Deutschen noch nicht.
Ich bin jetzt doppelt so froh, dass sich mein Namensvorschlag Uplink durchgesetzt hat. Deswegen können wir das jetzt ja. auf Google Home hören.
Fantastisch geradezu, ja.
Wenn wir CT Netzwelt oder so heißen würden.
Netzwelt.
Also was, um die Eingangsfrage zu beantworten, ob man das wirklich braucht. Nein, man braucht es natürlich nicht. Aber man braucht so viele von diesen Technik-Gadgets nicht. Ich glaube aber so sehr, wie Google den digitalen Assistenten, also den Google Assistant im Allgemeinen pusht, wenn man sich mal anschaut, wie Microsoft jetzt mit Cortana irgendwie hinterherhechelt, wie Amazon halt den Echo mit Alexa in den Markt gepusht hat und dass Apple jetzt dann halt auch nochmal was Vergleichbares auf den Markt bringt, nachdem Siri sich irgendwie jahrelang gar nicht weiterentwickelt hat, glaube ich schon, dass das ein Thema ist, was uns in der Zukunft schon noch beschäftigen wird. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es halt eine unfassbar nette, elegante Möglichkeit ist, mit Maschinen zu interagieren. Also was ich tatsächlich erlebt habe, wenn ich irgendwie Freunde oder Verwandte zu Hause habe und habe das Ding gezeigt, die waren eigentlich alle hellauf begeistert. Haben sie gesagt, wow, Future, wie cool ist das denn? Einfach so Sachen wie, hey Google, zeig meine Urlaubsfotos aus San Francisco auf meinem Chromecast. Und dann geht der Fernseher an, Google Fotos geht an und da kommen wirklich meine Urlaubsfotos. Und zwar genau die, weil sie ja geo-getaggt waren. Und Google alle Home. Leute stehen dann da und sagen, oh, okay.
Zeig mir Stefans Pornosammlung.
Ja, die ist natürlich richtig gut versteckt in einem verschlüsselten Laufwerk.
Das heißt Urlaubsfotos, ne?
Aus San Francisco. Ja. Nee, und ich habe es ehrlich gesagt, außer dass ich halt unheimlich viel Geld dafür ausgegeben habe, nicht unbedingt bereut, das Ding gekauft zu haben.
Also sag nochmal, wenn du die jetzt in Deutschland kaufst, kostet das
Ding? Um die 130 Euro. Also okay. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 149, aber ich habe es jetzt in ein paar namenhaften Shops auch schon für 129 Euro gesehen.
Und Echo, die Konkurrenz, die besser klingt?
Der Echo von Amazon ist ja ein bisschen größer und hat wirklich auch einen besseren Lautsprecher drin. Der hat ja eigentlich 179 gekostet bei Amazon direkt. Die haben diesen Montag, als das Ding rausgekommen ist, den Preis gleich mal auf 130 gesenkt. Ich weiß nicht, ob dauerhaft oder temporär, aber im Moment sind beide gleich teuer und dann hat zumindest klanglich der Echo die Nase vorn.
Ja, und also die KI ist, glaube ich, bei Google Home, glaube ich, besser. Die aber dafür hat Amazon natürlich diese ganzen, wie heißen die, Recipes oder so, Rezepte? Heißt das so?
Die Skills, die
Skills. Genau.
Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Das Problem bei den Skills ist, es ist relativ einfach, welche zu programmieren. Du musst als Entwickler im Prinzip nur so eine XML-Datei irgendwo hinschmeißen und dann läuft es schon. Das ist aber super beschränkt und da steckt dann halt überhaupt gar keine künstliche Intelligenz mehr bei der Erkennung des Satzaufbaus hinter. Während hier der Assistant relativ schlau ist, ich kann sagen, schalte das Licht ein, mach das Licht an, mach das Wohnzimmerlicht an, mach das Licht im Wohnzimmer an, das funktioniert alles. Mhm. Und wenn du irgendwie einen Skill hast, dann musst du den Befehl wirklich exakt so einsprechen, wie der Anbieter des Skills.
Ja, der Anbieter kann aber natürlich 10 unterschiedliche.
Ja, wenn es denn dann mal Phrasen gemacht wird. Aber ich finde es irgendwie doof, da zu sitzen. Also bei Google Home in den USA funktioniert zumindest, da sage ich, ich muss jetzt los und dann bietet dir das Ding an, dir ein Uber oder ein Taxi zu rufen. Cool. Und hier in Deutschland musst du dann sagen, Alexa, sage My Taxi, bestelle ein Taxi. Mhm. Und dann musst du da halt wirklich, du brauchst dann eigentlich so eine Liste mit Sprachbefehlen, die du auswendig lernen musst. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich will mit dem Ding reden. So wie ich halt einfach natürlich mit irgendwem reden würde. Und ich will nicht bei jedem zweiten Satz hören, so wie wir es eben auf Deutsch halten. Das verstehe ich leider im Moment noch nicht. Ja. Also das macht dann relativ wenig Spaß. Und was man vielleicht auch einmal erwähnen müsste, ist halt die ganze Datenschutzklamotte. Ne? Also hier ist halt ein Mikrofon drin, was permanent zuhört.
Und, Shit, Google hat diesen Podcast 2 Tage vor Release. Nein!
Yeah! Es ist so, dass das Ding halt die ganze Zeit nur zuhört und alles, also es wird nichts aufgezeichnet, es wird wirklich nur darauf geachtet, ob irgendjemand jetzt mal okay Google sagt. In dem Augenblick springt das Ding an und alles, was ich jetzt sage, bis das, dieser Leuchtring hier anfängt, sich zu drehen, der Teil wird auch aufgezeichnet und der wird auch dann zur Auswertung zu einem Google-Server geschickt. Also die ganze Spracherkennung läuft auf dem Google-Server.
Genau wie bei Amazon dann. Ne?
Genau wie bei Amazon. Also da muss ich mir halt wirklich drüber
erklären. Kann man das Ding abschalten? Also Alexa hat ja so einen Hardcoded.
Genau, und sie hat hier hinten, ich weiß jetzt nicht, welche Kamera es ist, Jom.
Hier hinten
ist tatsächlich der einzige Knopf an dem Gerät, ist ein Mikrofon-Off-Knopf. Sie sagt dann auch Bescheid.
Und okay, Google. Achso, dann ist das so komisch.
Genau, also sie hört jetzt auch wirklich nicht mehr zu.
Was bedeuten denn eigentlich diese 4
Die Punkte LED? Zeigen jetzt einfach nur an, dass sie stumm geschaltet sind. Der trennt das Mikro auch wirklich hart und wir können jetzt auch den Netzwerk...
Ach, das geht einfach der Podcast.
Der Podcast, der ist wahrscheinlich noch im Cache. Mhm. Und du kannst jetzt auch im Prinzip den Netzwerkverkehr mitsniffen. Irgendwie, sie sendet jetzt auch wirklich keine Sprachsamples mehr irgendwo hin. Also wenn man wirklich Ruhe haben will, dann drückt man den Knopf und... Kann sich eigentlich auch sicher sein, dass man sich dann keine Wand ins Wohnzimmer geholt hat. Das ist ja oft das Argument, oh nee, ich will
jetzt... Wenn man dann den Knopf wieder drückt, dann werden die bis dahin aufgezeichnet
und Sachen
dann auch alle wieder weggeschickt. Das ist ja
immer ja, aber dieses Argument, ich hole mir doch keine Wand ins Wohnzimmer, jein. Also ich finde es auch toll, wenn sich Leute Gedanken über Datenschutz machen, aber jeder hat seine Wanze schon in Form eines Smartphones grundsätzlich mit dabei. Da kommt es dann im Prinzip auf das Ding jetzt auch nicht mehr an und dies kann ich wenigstens stumm
schalten. Ich fand sehr interessant, ich habe eine Geschichte über Alexa gelesen mit einem Hack, wo sie halt, du kannst unten den Boden abmachen und dann kommst du an Pins dran, da kannst du von der SD-Karte quasi dein eigenes Linux booten und dann kannst du das Ding komplett ownen und die haben halt dabei gesagt, dass wenn der Schalter, den das Ding hat, ist ein wirklicher Hardware-Schalter, wenn der gedrückt ist, ist das Mikrofon, hat es keinen Strom und kann auch nicht auf
die Google. Ja, das ist unklar da. Ne?
Ja, Google verspricht es hier auch. Ich muss gestehen, dass wir es noch nicht zerstört haben oder zerlegt haben, weil wir bislang nur einen hatten.
Das lässt sich ändern.
Aber ich meine, du als Security Man, das ist ja ein Android, was da drauf läuft. Das heißt, dass wenn sich das Ding irgendwie in eine Malware einfängt, dann könnte es natürlich sein, dass der böse Cherchel-Hacker sozusagen Stefan im Home hackt und dann sozusagen den Mikrofonverkehr, also alles, was das Ding trotzdem über Mikrofon zu dir schickt,
ja, klar, statt
zu
Google. Aber ich fand das sehr interessant bei dem Typen, der das Alexa-Ding da gehackt hat, der hat auch selber, also die haben in dem Paper, haben sie reingeschrieben, genau das gleiche, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich alles interessant und man muss sich darüber Sorgen machen, aber andererseits haben wir alle das Handy in der Tasche und das genau macht das gleiche, trotzdem. Ja. Das kannst du auch ownen und dann kannst du das Mikrofon anmachen und dann... Der Kampf ist wahrscheinlich verloren.
Ja.
finde ich aber eigentlich ganz cool. Doch, hat mich fast überzeugt.
Wenn du, wie gesagt, wenn du ein paar smarte Glühbirnen hast oder auf der Suche bist nach einem Bluetooth-Lautsprecher, dann ist es tatsächlich irgendwie ein Gerät, was man nicht ins Auge fassen kann.
Aber man muss es nicht haben.
Ich habe mir so smarte Glühbirnen ja gekauft und irgendwie mache ich die immer nur an und aus mit dem normalen warmen Weiß. Und
die langweilen sich total.
Ich weiß nicht, warum soll ich blaues Licht oder rotes Licht anmachen? Irgendwie bin ich noch nicht so richtig überzeugt.
Abends, wenn du den Beamer anschmeißt,
dann muss ich das Licht aus.
Lass mal was anderes reden. Christian langweilt sich die Tode. Lass uns mal über was reden. Also das braucht man jetzt nicht. Jetzt reden wir mal über was man definitiv braucht.
Ja.
Und zwar ein Intel Core X Prozessor. Ja, und wenn ich den brauche, bräuchte ich ein Board dafür.
Besonders. Richtig, wenn man ein Core X-System bauen will, braucht man natürlich auch ein Mainboard. Und ich habe mal eins mitgebracht. Kann man auch mal
die Kedo gerade demonstriert hat, ist das.
Achso, dann halten wir es einfach mal hoch.
Ich kann es hoch.
Also, der Sockel ist ungefähr so groß wie ein Raspberry Pi.
Ja. Oh, ist das schwer.
Genau.
So, das ist also so ein Profi-Hardware
natürlich. Typisches Core X Mainboard mit ordentlich 8 Speicherslots, also mit 4 Speicherkanälen. Ein paar Packslots für ein paar Grafikkarten und dann halt noch ganz viel so Kleinzeug wie SATA und U2 und M2 Anschlüsse und USB 3.0 und USB 3.1 und so weiter und so fort.
Das ist nicht billig, ne? Die sind richtig teuer.
Ja, die kosten so um die 350 Euro, die wir jetzt getestet haben.
Ui.
Das ist aber noch nicht teuer.
Es nicht?
Es gibt seit 2 Tagen... Mhm. Wenn der Podcast draußen ist, eine neue Plattform, wo die Boards auch ein bisschen teurer sind von AMD. Aber wir sprechen jetzt erstmal hier über Intel. Genau, also die Core X-Prozessoren, um mal ein bisschen das einzuordnen, das ist die High-End-Plattform von Intel, die sie vor ungefähr einem Monat vorgestellt
haben. Die haben alle so ein X hinten dran, ne? Das
genau.
ist dann irgendwie ein i5, irgendeine Nummer und hinten
genau, ein X es gibt dran. Ein i5, gibt ein i7, gibt ein i9 und die haben alle hinten X und dadurch ist klar gekennzeichnet, die sind für diese LGA 2066-Plattform. Warum 2066? Weil die Fassung 2066 Pins hat oder besser gesagt, aha. LGA ist also Landkürze, ja, so Federn, ne? Und das ist die High-End-Plattform. Ne? Die normale bei Intel ist LGA 1151 derzeit. Das ist quasi so die Brot- und Butter-Klasse mit die Celerons, Pentiums, Core i3, Core i5, Core i7 mit bis zu 4 Kernen. Und das hier ist, sage ich mal, es gibt auch 4 Kerne, aber eigentlich ist es dafür gedacht für die 6, 8, 10 Kerne. Und bis Oktober kommen dann auch noch, geht es hoch bis 18 Kerne. Aber die kommen halt erst noch.
Ja. Also das ist, wenn ich irgendwie wirklich Hardcore-Videobearbeitung und so
mache. Richtig, wenn man Anwendungen hat, die richtig viele Kerne brauchen, das ist meistens Video, das ist Rendering, also so Raytracing, solche Geschichten. Oder wenn man zum Beispiel auch ein High-End-Gaming-System haben will, wo man zum Beispiel 4K-Gaming hat oder wo man zwei Grafikkarten stecken will oder mehrere schnelle SSDs braucht, zum Beispiel irgendwelche Gigapixel-Bilder zusammenzubauen. Das passt ja nicht alles in RAM rein, obwohl man da auch 128 GB draufkriegt. Ne? Dann kann man dann irgendwie schnelle PCI Express SSDs als quasi Cache oder so verwenden. Ja, für solche Anwendungen ist das da. Es ist jetzt kein Workstation-System in dem Sinne, weil dafür gibt es halt noch ein paar Merkmale, die Plattform halt nicht bietet, zum Beispiel ECC-RAM. Das funktioniert da
hat
nicht.
Hat auch keine integrierte Grafik, ne?
Na gut, das ist bei den High-End-Plattformen sowieso nicht üblich. Das ist im Mainstream. Aber es ist, wie gesagt, es ist jetzt eine Abwandlung der Serverchips, aber wie gesagt, eher als High-End-Desktop. Für den High-End-Desktop-Markt. Genau, und da haben wir uns mal die Boards angeschaut und einige Sachen festgestellt, die nicht so ganz in Ordnung sind.
Okay.
Hau raus. Ja, die da wären, weil das sieht auf den ersten Blick echt.
Für jemanden, der keine Ahnung davon hat, sieht aber
total geil aus. Vom Urteil, Mensch, Leute, von
ich muss raufgucken. Ja,
sieht super aus. Ja, sieht super aus. Ja, sieht super aus.
Ich habe so billig, plunderig verarbeitete Mainboards gesehen. Also das hier wirkt auf mich wenigstens irgendwie.
Ja, das sieht gut aus, aber zum Beispiel diese ganzen Plastikabdeckungen, die ja jetzt so seit anderthalb Jahren üblich sind, das ist total, also Kokolores, weil es bringt. Es hat nicht irgendwelche Luftleitwirkung oder so, es ist einfach nur, damit es halt schicker aussieht.
Ja, aber ja. Das sieht so militärisch aus.
Mir ist doch egal, ne? Wie das aussieht, blöd. Wenn das Ding im Blechgehäuse
aber irgendwo am Schreibtisch steht. Du hast doch ein durchsichtiges
Nein, Gehäuse, ich nicht,
damit meine Beleuchtung
bringt.
So.
Ach komm, gibst du da einen Kissen, oder? Nein, hab ich nicht.
Aber Christian, was mir gerade aufgefallen ist, kann man vielleicht hier auch in der Kamera sehen, wenn ich das hochhalte. Hier ist so ein
das ist eine LCD. Diagnoseanzeige.
Ach so.
Ja, wenn das Board nicht bootet dann, und sich aufhängt, genau, dann ist da ein Port 80 mit drauf. Das ist bei den besseren Boards
Standard. Das ist ja cool.
Genau, und man sieht halt hier, um mal eine Sache anzusprechen, die halt nicht so toll ist bei der Plattform, man sieht ja hier, dass man hier 4 Packslots hat. Denkt man natürlich hier, geil, kann ich jetzt hier 4 Grafikkarten schnell anbinden.
Pack alles ist gut PCI Express.
Ja, das ist PCI Express, genau. Mhm. Packslots ist PCI Express for Graphics.
Ah,
die Abkürzung dafür, aber ist eigentlich seit 10 Jahren geläufig. Genau,
die
haben normalerweise.
Wusste ich auch nicht.
In PC-Technik ist es geläufig, genau.
Okay.
Wie gesagt, so. Und eigentlich denkt man ja hier, geil, ist jeder Slot mit 16 Lanes angebunden, alles super toll. Ne? Und die CPUs haben ja bis zu 40 Lanes, ne? Also im Eingebunden müsste ja eigentlich ganz gut sein. In der Praxis aber leider so. Es gibt ja leider auch diese Quad-Cores, ne? Das sind quasi umgetopfte Kaby-Lakes. Also von der Mainstream-Plattform, die ich kurz vorhin erwähnt hatte, hat Intel jetzt auch wahrscheinlich auf Druck von AMD gedacht, jetzt müssen wir jetzt auch Quad-Cores für die teure Plattform anbieten. Was aber schlecht ist, weil die ja nur 16 Lanes haben. Mhm. So. Und wenn ich jetzt hier 4 Slots habe, und ich habe aber nur 16 zur Verfügung insgesamt, dann führt das dazu, dass zum Beispiel bei dem Board es so ist, dass die überhaupt nur im Verhältnis 8:4:4 verteilt werden. Und den 1-Slot kann ich gar nicht voll nutzen.
Großartig.
Und wenn ich nur eine Karte stecke, wird diese Grafikkarte auch nur mit 8 Lanes angesprochen, also gar nicht mit 16, wie es zum Beispiel auf der Mainstream-Plattform ist. Also ich bezahle mehr Geld fürs Mainboard, ich bezahle ein bisschen mehr für den Prozessor und ich kann zum Beispiel gar nicht die Grafikkarte voll anbinden. Und die nächste Sache, ich kann auch nur die eine Seite der RAM-Slots nutzen, weil diese billigen Quad-Cores oder in Anführungsstrichen diese günstigeren Quad-Cores ja auch bloß 2 Speicherkanäle haben und nicht 4 wie die teuren CPUs. Und das führt dazu, dass die Boardhersteller natürlich bei der Entwicklung ihrer Boards immer bedenken müssen, Ja, es gibt ja nicht nur den geilen 10-Kerner mit 44 Lanes oder und vier Speicherkanälen, sondern es kann ja auch immer irgendwie ein Kunde kommen und sagen, ich stecke da jetzt den günstigen Core i5 Quad-Core rein.
Das heißt, du hast immer die Nachteile.
Diese Nachteile mit berücksichtigen. Du hast zwar, wenn du diesen dicke CPU steckst, eine bessere Verteilung. Das ist jetzt hier bei dem Fall, sind es dann, Mensch, ich muss kurz nachgucken, 16, 16, 8. Ne? Aber du hast eben nicht die vollen Möglichkeiten, die eigentlich in der Theorie möglich sind.
Aber machen Leute das? Also geht wirklich jemand los und sagt, ich kaufe mir jetzt einen High-End-Export für eigentlich einen X-CPU und steckt dann doch irgendeinen billigen Scheiß da rein. Das würde doch...
Also keiner, der meinen Artikel genau gelesen hat und keiner, der sich ein bisschen dafür interessiert, aber es ist halt einfach möglich.
Ja.
Und deshalb müssen es die Boardhersteller berücksichtigen.
Okay. Das heißt, es gibt kein Board, wo du einfach keinen... Da kannst du einfach keinen Vierkerner draufstecken.
Genau, umgekehrt gibt es wiederum teure Boards, wo nur die Vierkerner reinpassen. Die haben dann auch nur vier DIMM-Slots. Die gibt es jetzt seit kurzem. Also was noch absurder ist. Das ist aber
Quatsch, ja.
Natürlich ist das Quatsch. Und das Schlimme ist, wie man hier vielleicht sieht, also oder auch nicht sieht, also dieses Board hat zum Beispiel hier einen M2-Slot. Ne? Und hier sitzt noch einer. Also M2-Slot ist das neue SSDs, Verfahren, ne? Neue Format für SSDs, für PCI Express oder NVMe-SSDs, um es genauer zu sagen. Und diese hängen beide am Chipsatz. Aus dem Grund, weil ja die Lanes der CPU, ne, habe ich ja gerade erklärt, schon für die Packslots alle verwendet werden müssen, weil ja immer bloß davon
aus, die Monate. Das macht das dann wahrscheinlich langsamer. So, ne?
Und das Problem ist, der Chipsatz wiederum ist nur über vier Lanes an den Prozessor angebunden. So, und damit ist das ein Flaschenhals. Und dann haben wir außerdem noch festgestellt, weil wir natürlich auch Praxismessungen gemacht haben mit schnellen SSDs, dass bei dieser teuren Plattform, bei X92, so heißt übrigens auch der Chipsatz, hatte ich noch vergessen zu erwähnen, also üblicherweise hat man ja bei einer PCI Express SSD mit vier Lanes, kommt man ungefähr in der Praxis bei den schnellsten Modellen auf 3,6 GB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. Ne? Und es gibt wohl hier noch einen zusätzlichen Problem, Fehler, weiß ich nicht, Bug, dass man insgesamt bloß auf 2,8 GB pro Sekunde kommt. Also schon ich kann so auf diesem Mainboard sogar eine einzige einzelne M2 SSD schon nicht voll ausreizen.
Krass.
Und wenn ich da noch eine zweite stecke, wird es quasi noch stärker ausgebremst.
Stelle ich mir aber die Frage, warum soll ich mir das dann kaufen?
Also, warum gibt ja nichts anderes, wenn du den schnellsten Intel-Prozessor willst.
Ach so, ja,
okay, ja. Das stimmt.
Nee, aber genau.
Wenn du einen Intel-Prozessor willst, hast du...
Es gibt ganz wenige Boards bei... wir haben zum Beispiel auch das S-Rock getestet. Das kostet aber eben ein bisschen mehr. Das kostet, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau, das kostet schon mal 330, also das einzige Board über 300 Euro in unserem Test. Die haben einen M2-Slot auch an die CPU angebunden.
Ich formuliere meine Frage nochmal um. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie einen fetten, coolen, schnellen Rechner haben will, warum kaufe ich mir dann nicht einfach ein Standardboard und einen dicken i7 und lasse diesen ganzen i7X-Scheiß einfach weg?
Weil du da bloß einen Quad-Core kriegst.
Ja, okay, gut, ja.
Das ist das Problem, dass du kriegst, dieser Hintergrund, warum das so kompliziert ist. Das ist diese elendische Produktdifferenzierung bei Intel. Und zwar, bei Intel ist es nicht nur so, umso teurer der Prozessor ist, umso schneller ist. Nein, sie müssen auch bei bestimmten Sachen Features an- und abzwacken, damit das noch differenzierter wird.
Mhm. Ne? Deshalb gibt es keiner mehr gemacht.
Genau, dann. Eben. Für die Core-X-Prozessoren gibt es ja, wie gesagt, die kleinen Quad-Cores mit 16 Lanes. Es gibt die 6-Kerner mit und die 8-Kerner mit 28 Lanes. Und erst ab 10 Kern hast du die vollen 40 oder 44 Lanes.
Aber aus dem Sinn macht das ja gar keinen Sinn.
Selbst wenn du die Rechenleistung des 10-Kerners gar nicht brauchst und sagst, ich will aber bloß schnelle SSDs anbinden und mir reichen auch 6 Kerner aus, hast du trotzdem nicht die vollen Lanes. Also das ist ganz perfide von Intel, dass sie dafür sorgen, dass sie ganz geschickt die Produkte so, differenzieren, dass du dann doch wieder bloß das Teure kaufen kannst.
Ja, aber selbst dann ist es ja jetzt noch bescheuert, weil dann kaufe ich jetzt den Teuren, baue den auf das Board und dann habe ich wieder Nachteile, ne?
Ja, dann musst du halt 1.000 Euro für einen Prozessor ausgeben, obwohl du das ja gar nicht brauchst.
Selbst dann setze ich den ja auf so ein Board, was irgendwie...
Richtig, und dann kannst du die 44 Lanes oder 40 Lanes nicht gar nicht richtig ausnutzen, weil das Board ja immer...
Meine SSD läuft dann auch wie ein Sack Schrauben.
Und die SSD läuft langsamer, als wenn du dir, sag ich mal, 150-Euro-Boards für die kleine Plattform...
Aber die Fassung ist ja LGA 2066 richtig. Jetzt. Und das ist aber nicht nur High-End, sondern da wird es auch Low-End-Zeug geben.
Was heißt Low-End? Also da gibt es halt die zwei Quad-Cores, die kosten aber auch um die 300 Euro, 350
okay, okay,
Euro.
Aber die also sie haben quasi diese Plattform kompromittiert, weil sie gesagt haben, wir wollen dann Quad-Core draufsetzen.
Genau,
wenn
und
sie
der gesagt Grund haben, ist der, dass AMD hat ja seine AM4-Plattform im März vorgestellt und da kannst du vom kleinen Quad-Core bis zum dicken 8-Kerner alles draufpacken. So, und Intel ist halt der Arsch auf Grundeis gelaufen, weil sie ja genau den Cut zwischen der kleinen Plattform und der großen Plattform war bisher bei zwischen 4 und 6 Kernen. Ne? Mhm. Ab 6 Kerne große, ab 4 musste so klein. Und jetzt wollten sie halt eben ihre große Plattform dann doch noch auch für die 4 Kerne quasi fit machen in irgendeiner Form, damit sie halt dann auch sagen können, ja, du kannst auch in die teure Plattform bei uns den Quad-Core reinstecken. Aber was natürlich aus meiner Sicht, also sie haben sich da so ins Knie geschossen.
Dann sollten wir am Ende vielleicht jetzt auch noch ansprechen, wenn der Podcast raus ist, gibt es ja dann
genau, Threadripper, es gibt, oder? Genau, aber es gibt noch eine zweite Sache. Das ist ja okay. Bloß die eine Hälfte. Das ist die Sache quasi, die Intel verbaselt hat. Es
wird alles noch viel schlimmer.
Ja, es ist alles noch viel schlimmer. Und zwar, das ist ja quasi das, was Intel verbaselt hat. Das Schlimme ist, die Mainboard-Hersteller haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und zwar, wir haben den 10-Kerner reingesteckt, den Core i9-7900X, hatten wir auch schon, glaube ich, vor 2 Uplink-Ausgaben auch mal besprochen. Und das Problem ist, die haben ja diese Turbo-Modis. Das bedeutet, die können für 8 Sekunden lang, wenn die Prozessoren unter Volllast sind, höher takten als eigentlich ihre Thermal Design Power von 140 Watt zum Beispiel bei dem dicken ist. Ne? Dann können die auch darüber hinausgehen für eine bestimmte Zeit. Das Problem ist, die Boards überschreiten diese Limits und halten die überhaupt nicht ein. Und das ist sogar so weit gegangen, dass diese 140 Watt Prozessoren unter extremer Volllast mit AVX 512 Befehlen dann teilweise bis zu 290 Watt gezogen haben. So, und diese kleinen, genau. Und das Problem ist, dass sie dann überhitzen. Mhm. Und was passiert, wenn ein Prozessor überhitzt? Er lässt Taktzyklen aus. Ne? Mhm. Im CPU-Z oder im Monitoring-Tool steht da geil die 4, irgendwas Gigahertz da. Aber er lässt quasi jeden zweiten Takt einfach aus und rechnet da gar nicht. Sprich, die Performance im Linpack, damit haben wir es gemessen, das ist so ein Supercomputing-Benchmark, war plötzlich nur noch halb so schnell, wie wenn wir das Limit von Hand gesetzt haben. Also es ist
und das merke ich vielleicht als normaler Anwender
richtig, gar nicht. Richtig, weil du ja gar nicht danach schaust. Im Taskmanager steht da, alle Kerne voll ausgelastet, 4 Gigahertz, super, ist da alles super toll. Ne? Ja. Aber man verschenkt die Hälfte der Performance. Und das ist, finde ich, ein extremes, ja, ein Fiasko, kann man fast sagen. Weil unser Anspruch oder mein Anspruch persönlich ist auch, wenn ich ein Board kaufe, die BIOS-Standardeinstellungen lade und einen Prozessor reinsetze, dann hat das verdammte Ding, sich an die Intel-Spezifikation zu halten. Und dann hat es genau die Turbo-Stufen einzuhalten, die Power-Limits einzuhalten. Wenn man dann selber übertaktet, dann kann man ja gerne die Limits aufheben, dann ist das quasi sein eigenes Bier, wenn dann was schief geht. Aber wie gesagt, wenn ich Hardware kaufe, dann hat sie genau nach Spezifikation zu funktionieren. Und das haben alle Boards durch die Bank versaut. Und da kann man einfach nur sagen, also ich tippe drauf, dass das jetzt keine böse Absicht ist, der Mainboard-Hersteller. Also entweder es liegt daran, weil Intel den Launch nämlich 2 Monate nach vorne gezogen hat, weil vor 2 Tagen AMD nämlich Threadripper rausgebracht hat, die Konkurrenzplattform dagegen. Oder es ist einfach die Sache, sie haben sich gedacht, naja, wer das nimmt, der wird eh übertakten, dann...
Ja, aber das ist aber auch eine...
Aber das sind Spekulationen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde es einfach ein Armutszeugnis der Hersteller.
Ja, also ich finde, ich hoffe, dass dein zweiter Gedanke nicht stimmt. Also diese... Ja, wir müssen uns jetzt nicht so viel Mühe geben. Die benutzen das sowieso alles außerhalb der Specs. Das finde ich, wäre jetzt ein Armutszeugnis von, das hier ist jetzt von MSI, ne? Würde ich dann nicht so
gut finden. Wie gesagt, das ist aber nicht nur MSI, das ist auch Asus, ASRock, Gigabyte, die kann man da alle nennen. Ohne ne? Und das Schlimme ist ja auch, wir geben ja immer Tipps zum PC-Bau, da sagen wir immer, ja, wenn zum Beispiel Netzteil dimensionieren, sagen wir immer den Tipp, ne? Nimmst du die TDB vom Prozessor, ne? 140 Watt, dann nimmst du die noch von der Grafikkarte, meinetwegen 150 Watt, dann addierst du noch 30 bis 50 Watt drauf für so Kleinzeug wie Laufwerke und ein bisschen Kladderadatsch dran und dann gibst du meinetwegen noch 50 Watt oben drauf als Sicherheit. Ne? Ja. So. Und dann denkst du dir, naja, da kommst du hier bei der Plattform, was weiß ich, irgendwie, ja, da wird ein 400 Watt Netzteil ja dicker ausreichen. Ja, aber wenn die CPU dann plötzlich mit 250 Watt oder so realer Leistungsaufnahme reingeht, dann reicht das nicht. Und wir hatten echt den Fall, dass mit unserem Testnetzteil plötzlich klack, zack, aus, Notabschaltung. Ne? Weil halt eben das Board, also der Prozessor und damit das Board zu viel Strom gezogen hat und dann hat das Netzteil gesagt, okay, ich schalte mich jetzt mal lieber ab, weil das so viel Leistung kann ich gar nicht liefern. Und das ist einfach, das darf einfach nicht passieren.
Okay, also vom nächsten Boardkauf frage ich dich wieder.
Ja. Wie gesagt, ich kann ja mal schon einen kleinen Preview geben, dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche. Dann werden wir wahrscheinlich die AMD-Plattform besprechen und zumindest was prozesseseitig und auch die IO-Anbindung betrifft, sieht das da deutlich besser aus.
Und die haben auch mit Threadripper eindeutig den besseren Namen.
Threadripper.
Muss ich mal sagen. Threadripper ist einfach großartig. Ja, cool. Ja. Immer wieder lustig.
Da ich habe auch ein Mainboard mit.
Genau.
Ja, wann zieht das denn?
Gute Frage.
Weiß ich gerade nicht. Ihr habt im Rahmen von, wir haben im Heft hier Raspberry Pi Projekte, ne? Und ihr habt Retro-Konsolen gebaut, ne?
Richtig, genau. Wir haben so einen Raspi genommen. Hier, den halte
der ich jetzt ungefähr mal so groß ist wie die Fassung von
dem. Nee, ungefähr. eigentlich fast identisch. Also, ja. wenn ich das hier auf das Board drauflege, dann ist er so groß wie das Prozessor-Slot sozusagen.
Fassung heißt das.
Fassung, genau. für den Raspi 3 haben wir eine Spielkonsole gebaut oder auf dem Raspi 3. Und das ist ja eigentlich ein alter Hut. Wir haben gedacht, dass wir das mal ein bisschen schön machen. Also es gibt ja viele solche Spielkonsolen-Distributionen dafür, RetroPie, Lacka und Recalbox. Und wir haben das jetzt alles mal, wir haben das mal richtig ausführlich und richtig schön gemacht. Zum Beispiel habe ich dann auch mal mir Controller schicken lassen dafür und geguckt, wie gut die eigentlich funktionieren. Weil ich meine, was bringt dir ein schönes Spiel, wenn du das mit der Tastatur steuern musst, und habe dann unter anderem auch hier diesen wunderschönen Competition Pro in der Speedlink USB-Fassung mir bestellt. Der funktioniert absolut problemlos hier am Raspi in RetroPie. Also wir haben RetroPie als unsere Referenzplattform genutzt, aus bestimmten Gründen. Die geht jetzt ein bisschen zu weit, steht alles im Artikel. Interessant fand ich, dass wir auch, dass man auch echte alte Nintendo und Super Nintendo, kann man, die halte ich jetzt
Controller.
Mal, Controller, die halte ich jetzt auch gerade mal in die Kamera.
Wie schließen die an?
Ja, pass auf. Das sind hier solche proprietären Anschlüsse.
Kennen also, wir alle noch?
Außer Jugend? Ja, genau, kennen wir noch, aber es sind halt wirklich reine Nintendo-Anschlüsse. Oder hast du sowas schon mal irgendwo anders gesehen? Nee,
aber es ist wahrscheinlich seriell irgendwie, ne?
Irgendwas Serielles vermutlich. Und da gibt es einfach so einen Adapter zu kaufen, so einen USB-Adapter. Und da kann ich sogar zwei gleichzeitig anschließen. Das heißt, ich schließe hier den an und kann gleichzeitig sogar noch über diesen Adapter den anschließen.
Hast du den her, den
über Amazon habe ich den gekauft. Der kostet, habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf, nicht so viel. 12, 13 Euro oder so, meine ich. Und das funktioniert gut.
Das schließt das an Pi an und dann geht das?
Genau. Und es geht so ohne, also RetroPie kann man vielleicht, ich wollte jetzt gerade noch erstmal sagen, wie teuer das Teil ist. Das kostet 16 Euro, kostet dieser Adapter.
Cool.
Und das funktioniert auch latenzfrei. Wir haben im Vergleich dazu habe ich jetzt nicht. So einen nachgebauten Super Nintendo Controller haben wir auch noch bestellt. So ein No-Name, so ein
der Klon. Der USB-Anschluss hat, ne?
Den habe ich, glaube ich, hier drin, genau.
Nee, das ist jetzt noch das ist echt Kino, der verwirrte Professor. Wo ist denn das hier?
Ich habe die Haare auch schon entsprechend so gemacht. Und da haben wir der hat nur 5 Euro gekostet, so ein SNES-Controller-Klon. Und der hat total die Latenz gehabt, interessanterweise. Das kannst du natürlich total vergessen.
Ja, das ist nicht schön. Vor allem, wenn du irgendwie eine Plattform oder so spielst, dann ist das ganz vorbei.
Genau. Und das Wichtigste ist, dass wir haben also schon öfter mit solchen Sachen rumgespielt, mit solchen Emulator-Geschichten. Und das war dann immer so, dass man immer alle vorhandenen C64, NES, Super Nintendo, Mega Drive Spiele darauf geklatscht hat. Und dann stand man vor dieser ewig langen Liste und wusste überhaupt nicht, was man spielen sollte. Und wenn man mal irgendwas ausprobiert hat, dann war es ein Schrottspiel.
Oder nicht konfiguriert.
Und wir haben uns diesmal wirklich jetzt mal richtig Mühe gegeben und haben uns erstmal auf 6 Plattformen beschränkt, bei die definitiv richtig gut laufen auf dem Raspi 3. Den älteren nicht so gut, aber auf dem Raspi 3 laufen die perfekt und haben für jede dieser 6 Plattformen 30 Spiele ausgewählt.
Welche Plattformen war das?
Das waren die Plattformen Nintendo Entertainment System. Das war sowieso auch der Auslöser. Also
das klassische NES.
Weil Nintendo hat ja dieses
dieses Super, dieses Nintendo Mini, Classic ja. Mini rausgebracht, was sofort ausverkauft gewesen ist.
Da waren ja auch nur 30 Spiele drauf.
Da waren, genau. Und da haben wir uns inspirieren lassen und haben gedacht, eigentlich ist das geil, dass man sich wirklich auf 30 Spiele fokussiert. Genau, 30 Spiele für NES, Mega Drive, Sega Mega Drive, Commodore Amiga, Super Nintendo, Sony PlayStation 1 und Arcade-Automaten von 78 bis 98. Und da macht es auf einmal Spaß, weil wirklich alle dieser 30 Spiele natürlich total die Perlen sind und man deswegen eigentlich aussuchen kann, was man will.
Yay, Battletoads, habt ihr dabei,
das ist gut. Ja, diese Auswahl war wirklich sehr, sehr aufwendig, weil wir viel diskutiert haben.
Ich habe ihn mir jetzt letzte Woche ja abends dann einmal ausleihen dürfen, habe ihn abends mit nach Hause genommen und mir ging es genauso. Also ich glaube, jeder, der irgendwann mal eine Konsole gehabt hat oder sich mit dem Thema beschäftigt hat, klickt das Menü durch, wählt irgendein Emulator aus und wenn du die Spieleliste siehst, wird jeder sagen, oh geil, ja, oh, habe ich ja ewig nicht mehr gespielt, habe ich voll Bock drauf.
Ja.
Super Mario Kart, großartig. F-Zero.
Ups.
Oh Gott, das ist meine Jugend. Ja, wir müssen mal kurz darüber reden. Ist ja cool, wenn du dir die Hardware baust und so, ne? Mhm. Aber es gibt ja immer das leidige Thema, wo kriege ich denn jetzt. Also, ich glaube, wir wissen alle, wo man die ROMs herkriegt, aber darf ich das?
Aus dem Internet.
Das kann man vielleicht mal vorab sagen. Ich fand erstaunlich während der Recherche, wie einfach man die ROMs kriegt. Zum Beispiel auch super interessant, Archiv.org, was ja eine seriöse Seite ist, hat alle MAME-ROMs.
Ja, die haben aber, glaube ich, so einen Deal. Du kannst sie ja auch darauf spielen.
Du kannst sie aber auch einfach runterladen. Und also es geht mit C64, mit Amiga, Arcade. Nintendo ist natürlich, das sind ja die allerhärtesten, weil die ja immer noch viel Geld damit verdienen. Auf ihren diversen aktuellen Konsolen verkaufen sie ja immer noch die alten Spiele für teuer Geld. Deswegen sind die immer besonders hart dagegen. Also Nintendo ist tatsächlich das allergrößte Problem, die Teile legal zu bekommen. Also fürs Mega Drive habe ich für diesen Artikel fast die Hälfte dieser 30 Spiele legal kaufen können auf Steam. Da gibt es nämlich so ein Sega Classic-Paket.
Das kriegst kostet du da die 30 Euro. Raus, wenn du das kaufst?
Da sind komische, wie heißen die Dateien nochmal? Warte, man muss ich nochmal gerade nachgucken. Also da ist natürlich ein interner Emulator, wenn du das auf Steam spielst, aber du hast sogenannte Pack-Dateien.
Ja.
Und die kann man mit so einem Tool kann man die in Bin-Dateien umwandeln, die dann jeder Emulator frisst. Das heißt, über so einen Umweg hat Sega schon gesagt, so Leute, wir wissen, was ihr vorhabt und ihr Freaks könnt das machen. Und da hat man wirklich gekaufte, legale ROM-Dateien. Das geht bei den PlayStation 1-Dealen auch ganz gut, weil die kann man einfach auslesen. Das sind ja normale CD-ROMs, die man als im Q-Bin-Format dann einfach auslesen kann. Amiga C64 kann man auch selbst auslesen, wenn man das will. Das ist natürlich relativ aufwendig. Am aufwendigsten sind aber natürlich die Cartridges.
Wenn du das brauchst, so spezielle Hardware für, ne?
Richtig. Und da muss man zum Teil auch irgendwelche Kopierschütze knacken. Und das deutsche.
Darfst du halt nicht. Ne?
Genau. Und das deutsche Urheberrecht sagt, man darf, wenn man keine Kopierschutzmechanismen überschreitet, dann darf man für sich selbst Kopien machen. Aber du darfst die natürlich auch nicht weitergeben und du darfst auch keine Privatkopien irgendwo beziehen oder so. Aber ich darf natürlich, wenn ich eine PlayStation-CD habe, darf ich die bei mir zu Hause kopieren und die auf einem anderen
Gerät abspielen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das aus dem Internet runterlädst, interessiert es eigentlich auch keinen, oder?
Also Nintendo, also ich kenne keine Fälle, wo Leute ROMs runtergeladen haben, die dafür irgendwelchen Ärger bekommen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das torrentest, weil du es ja dann auch gleichzeitig, wisst ihr ja bei Torrents, weil man es gleichzeitig auch ins Netz bläst, das kann durchaus passieren, gerade bei Nintendo.
Natürlich irgendwie bei 250k ROMs von irgendwelchen Dingern nicht viel Sinn,
das so toll. Das also fand ich auch so erstaunlich, das wollte ich gerade schon ansetzen, wenn du einfach nur den ROM-Namen googelst, es gibt da etliche Seiten, die wirklich ganz normal als HTTP-Download dieses Ding anbieten.
Hypertext
also nicht mehr keine Torrents, keine FTP-Server, sondern du klickst da drauf, musst vielleicht einen Capture eingeben.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Emulator da von archive.org, das ist, glaube ich, JavaScript, das wird ja kleinseitig ausgeführt. Ich bin mir ziemlich
sicher, du kannst auch in archive.org kannst du auch die Datei anklicken und runterladen.
Wenn du das spielst, also wieso, dann lädt er das eh in den Browser runter, weil das, glaube ich, lokal ausgeführt wird. Also
das ist.
Aber wir haben die Spiele ja alle noch zu Hause.
Und wir haben die natürlich. Wir haben die natürlich alle legal
ausgegeben. Also, ich habe meine ganzen N64-Spiele alle verkauft. Ne? Ich könnte mir jetzt so in den Arsch beißen.
Ja, aber jetzt hast du ja eine Alternative.
Genau. Zeig mal, ihr habt doch noch so ein Gehäuse gebaut.
Wollte ich gerade sagen. Also eigentlich war es ursprünglich als Heimkonsole gedacht, weil es eben so wie ist wie das Nintendo Classic Mini. Kommt ja auch bald das Super Nintendo Classic Mini raus. Und wir haben auch coole Gehäuse dafür gebaut. Also einmal hier so ein Space Invader, halte ich gerade in die Kamera. Hier ist so ein Space Invader Männchen Alien aus Lego, wo genau ein Raspi reinpasst. Und hier ist einer, den hat Achim, ich weiß gar nicht, wie das heißt, gelasercuttet in Kunststoff. Ja. Und richtig cool finde ich, und hier hinten ist auch noch ein durchsichtiger Laser gecutteter, wo ein Raspi reinpasst. Finde ich auch sehr schön. Aber sehr cool ist auch hier dieser Pac-Man, diese Pac-Man-Kugel hier.
Pac-Man ähnlich, nicht, dass wir da werden. Oh.
Also eine. Der gelbe eine, Ball. Ein generischer Pillenfresser. Und ihr seht hier die USB-Anschlüsse und hier ist einfach.
Der ist auch nicht gelb, das wirkt nur in der Kamera so. Eigentlich ist der
cool. Ich finde das Lego-Gehäuse ausgearbeitet.
Das was?
Das Lego-Gehäuse, ach, der ist festgeschraubt.
Ja, das Lego-Gehäuse, man kann sich bei Lego tatsächlich auch Teile einzeln kaufen. Es gibt so eine Software, wo man sich so was zusammenklicken kann und dann kann ich diese Teile tatsächlich einzeln kaufen. Leo-Cut heißt das, dieses Lego-Ding. Und kostet 15 Euro.
Aber ich wollte eigentlich auf das Ding hier raus mit den Klicky-Knicky-Knöpfen, weil die sind cool.
Richtig, das hat unser Videoproducer Johannes gemacht. Das hat der wirklich richtig toll hinbekommen.
Jom, ist das aus Holz?
Ja,
im Prinzip schon aus MDF, ja.
Also die Stimme, die ihr hört, ist von unserem Videoproducer, den seht ihr nicht, sondern hört ihr nur.
Doch, ich habe auch eine Kamera.
Ach so.
Bin auch zu sehen, hallo.
Ach krass, ja, aber im Dunkeln da hinten. Genau, und er hat einfach dieses Gehäuse gebaut und da ist jetzt die. Einfach ist gut, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Das kann man hier so aufklappen.
Und da ist eine Sechsfachsteckdose.
Und da ist dann halt auch so ein Raspi drin. Hier ist nochmal ein Gamepad drin. Du kannst
den ganzen Raspi-Server-Farm reinbauen.
Ja, da ist genug Platz. Die
Buttons angesteuert. Das
ja, genau.
Ja.
Johannes, wie sind die Buttons?
Das sind einfach USB-Joysticks eigentlich. Also das sind halt USB-Boards. Man kann jetzt leider vom Kamerawinkel aus nicht da reingucken, aber eigentlich sind es USB-Boards. Und dann sind eben jeder Button hat einfach ein kleines Käbelchen zu diesem Board und vom Joystick geht halt auch ein Button rüber.
Fast so, wie wir das damals mit dem virtuellen Flipper gemacht haben, ne?
Ja, ganz genau das Gleiche.
Okay.
Ja. Und das ist dann halt einfach, also sind halt zwei Stück, die sind dann auch immer identisch konfiguriert, weil sie halt irgendwie nur eine Einstellungsdings da im Raspi haben und sind dann halt einfach per USB an den Raspi angeschlossen.
Was kostet das, so ein Board?
Also du zahlst für ein so ein Set mit, wie viel sind das immer, 10 Buttons und Joystick zahlst du so ungefähr 25 Euro, 20, 25, 30 Euro.
Wie viel war der Material- und Zeitaufwand für das ganze Gerät? Oder also anders, nimmst du Aufträge ein?
Also, ich bin natürlich kein Tischler und insofern war das auch mit viel Versuch und Irrtum immer verbunden. Ich habe jetzt alles in allem ungefähr 200 Euro für alles zusammen ausgegeben. Da sind aber natürlich auch Sachen bei, die man dann, also zum Beispiel von der Lackdose wusste ich halt auch nicht, wie viel Lack brauche ich denn dafür oder wie viel von dieser grauen Farbe. Das ist jetzt irgendwie halt ein Viertel raus oder sowas und so eine Dose kostet dann halt irgendwie 20 Euro.
Aber das ist von der Haptik her echt fantastisch.
Ich
vor allem diese Heavy-Duty-Steuerknüppel und vor allem diese Knöpfe,
wollte ich gerade mal zeigen. Die müssen das auch abkönnen. Ich weiß ja, wie man das früher gespielt hat. Die klingen auch schon so, als ob sie das abkönnen.
Also wir hatten das mit dem Joysticks jetzt ein paar Mal beim Probespielen, dass die dann so ein bisschen, oder auch mit den Buttons teilweise, dass die so ein bisschen gehangen haben. Aber ich bin nicht ganz sicher, woran das liegt. Das kann halt auch daran liegen, dass irgendwie innen noch Staub an den Kontakten ist oder sowas. Ich muss das alles innen nochmal ordentlich aussaugen. Das habe ich jetzt, ich habe das dann neulich hier im an dem Tisch, an dem ihr sitzt, dann quasi am Tag, an dem das Ding fotografiert werden musste, ziemlich in Panik noch fertig gemacht, weil natürlich irgendwie dann, wie das so ist, in letzter Minute, ne? Deswegen ist jetzt alles noch nicht so ganz perfekt, die Lautsprecher sind noch nicht drin und sowas. Ja, so ein bisschen optimieren könnte man es noch. Ich weiß halt nicht, ob das mit den Buttons jetzt daran liegt, dass man vielleicht doch noch einen Fünfer mehr ausgeben sollte für die Buttons oder ob das einfach an dem Staub drin liegt. Aber ich habe unheimlich viel dabei gelernt. Also ich würde zum Beispiel nicht das wieder aus MDF bauen, weil mir das einfach irgendwie ein unsympathisches Material ist. Ich würde halt Multiplex nehmen, weil das ein bisschen fester und härter ist einfach und sich besser schrauben und bohren und schleifen lässt und sowas und die Kanten nicht so ausfasern und so. Und ja, aber ich habe einen Mords Spaß gehabt.
Was würdest du stattdessen nehmen als
Multiplex? Das sind so in Schichten verleimte Platten.
Und dieses MDF-Zeug, das ist so faserig, staubig.
Genau, irgendwie, genau, ne?
Es fühlt sich echt gut an, weil du da diesen Lack drüber hast. Oder
ja,
was?
Ja, genau.
Ah ja, okay. Und dieses geile Design hier, wie hast du das hingekriegt?
Das ist einfach mit einem Folienkonturschnittplotter, mit so einem kleinen Silhouette Cameo heißt der. Ist das einfach aus so einer Dezifix-Folie, ist das einfach ausgeschnitten, aus so einer Klebefolie, aus so einer selbstklebenden Folie.
Ich kann keine Klebefolie plottern, aber vielleicht irgendwer hier im Haus.
Und also nach der Zeit hast du ja gefragt, da sind 3 Nachmittage quasi, also 3x6 Stunden ungefähr sind das gewesen.
Und was ich wirklich ganz erstaunlich finde, was mir auch vorher nicht klar gewesen ist, dass PlayStation-Spiele, also die PlayStation 1, die ja schon CD-basiert waren und so mit Videos und so, dass die wirklich richtig gut funktionieren auf dem kleinen Raspi. Und ich finde, das ist ja schon... Also Christian hat sich gerade schon beschwert, dass GTA 5 darauf nicht läuft. Okay.
Nein, das war nur ein Witz.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, das ist schon... Ich finde, ja, PlayStation 1-Spiele sind schon fast nicht mehr retro, sondern das ist fast schon kontemporär. Und ihr seht hier Tony Hawk. Wieso, das ruckelt doch nicht, oder?
Nein, ich meine, es ist aber...
Ja gut, aber ich finde das trotzdem krass. Das sind halt wirklich vektorbasierte 3D-Spiele und ich finde Tony Hawk 2 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
Also wenn Fischer jetzt hier sitzen würde, könnte er genau sagen, aus wie vielen Polygonen
zusammengebaut. Das besteht natürlich aus 3 Polygonen. Aber
im Prinzip die Grafik, das ist ja ungefähr so das, was so vor 15 Jahren beim PC ungefähr...
Ja, genau. Ja, aber es ist einfach, es gibt halt einige fantastische Spiele dafür.
Ist ja auch ungefähr von der Rechenleistung vergleichbar damit.
Also ich finde, dass dieses Projekt irgendwie mal wieder wenigstens deutlich gemacht hat, wie sehr sich da die Entwicklung doch noch vorangeschritten ist, die letzten Jahre. Weil ich meine, das sind halt Konsolen, die ich damals größtenteils auch nicht kaufen konnte, weil ich sie mir nicht leisten konnte. Ja. Also jedenfalls nicht alle. Und dann hast du irgendwie für x 100 oder 1000 Euro oder Mark, je nachdem, dir da so riesen Dinger hingestellt. Und jetzt mache ich das auf so einem 39,95 € Rechner.
Das muss man dazu sagen, finde ich auch.
Das finde ich jetzt seinen Charme, definitiv.
Und das hat halt gegenüber dem, also dieses Nintendo Classic, war ja super erfolgreich und ist teurer als ein Raspi. Und hat weniger Funktionen. Also man muss sagen...
Ja, und du kannst es nicht kaufen, weil es irgendwie so limitiert ist. Und
ja, das genau. Ist das ist ja das größte Problem.
Also ich hätte das auch gekauft, aber...
Ich hatte mich auch für interessiert, aber war eigentlich nie zu bekommen. Ja. Also das ist
halt irgendwie ein bisschen blöd. Da verstehe ich auch ehrlich gesagt Nintendo
nicht. Nee, also ich meine, wenn es die Leute gibt, die irgendwie hier Shut Up and Take My Money und dann...
Vor allem haben sie es ja designt. Das ist ja, also es kann ja nicht so schwer sein, da noch ein paar von zu machen.
Also die Platine und das Package und so weiter, wenn man einmal das Tooling entwickelt hat, dann kann man das einfach in beliebigen Stückzahlen produzieren.
Ja, genau. Und das Ding ist, also Nintendo Classic funktioniert klasse, aber das hat noch mehr Funktionen. Also das heißt, dass die alten, also es hat vor allem nicht nur einen Emulator, sondern halt mehrere. Der C64-Emulator ist ein bisschen problematisch, weil vor allem, wenn man das nur mit Gamepad bedienen will, weil man manchmal halt die Tastatur braucht. Da habe ich es aber so gelöst, dass ich die meisten ROMs als Cartridges benutzt habe. Und die Cartridges laden auch schnell. Das ist jetzt im Moment ein Disk-Image, glaube ich, in der National Karate Plus. Und da muss man immer noch ein bisschen frickeln. Es ist halt von der Usability nicht ganz so wie dieses Nintendo-Ding. Aber was bei uns zum Beispiel geiler ist, dass wir mit dem Gamepad, beziehungsweise hier mit dem Automaten, immer ins Hauptmenü zurückkommen. Beim Nintendo Classic Mini muss man immer zur Konsole selber gehen, den Reset-Knopf drücken, um ein neues Spiel zu spielen. Und man kann es zurückspulen. Das finde ich ist ein... Also man kann bei dem Nintendo-Ding ja auch schon den Speicherstate abspeichern, was ja früher bei Spielen nicht ging, abspeichern. Aber du kannst einfach sagen, so, merkt ihr das jetzt? Zack. Das geht hier natürlich auch, aber ich kann auch zurückspulen. Habe ich jetzt hier nicht konfiguriert, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich bei, keine Ahnung, bei Mario ins Loch falle, ärgerlicherweise, drücke ich eine Tastenkombination und dann spult das
zurück. Ich mache das immer beim Gameboy-Emulator auf dem Handy, weil manchmal, wenn du halt keine Tasten hast, das ist so schwer, da kannst du halt die Geschwindigkeit auf die halbe Geschwindigkeit stellen und so.
Ja, so, genau, solche Sachen. Auch, ne? Also das, ich sehe jetzt auch gerade hier bei, ich habe ja gerade schon gesagt, C64-Emulator ist immer so eine Sache. Da sind jetzt die, da habe ich jetzt die Joystick-Konfiguration, die hat er jetzt nicht übernommen. Das ist immer so ein Ding, aber das Gute ist bei den, hier muss ich auch manuell Quit Emulator machen. Ja, ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen, ist es immer noch immer ein bisschen
das war jetzt auch ein schlechtes Beispiel eventuell.
Ja. Also was man halt jetzt nochmal kurz zur Erklärung, ist vielleicht ganz interessant. Die meisten Emulatoren sind sogenannte Retro-Arc-Emulatoren. Das heißt, das ist ein Überbau. Und die benutzen halt, wenn du einmal irgendwie ein Gamepad konfigurierst oder halt diesen Spielautomaten, dann wird das von allen Spielen unterstützt und auch der Grafikfilter ist bei allen gleich. Und das ist ziemlich cool, weil du musst nur einmal einstellen. Das Blöde ist halt, C64, Amiga und N64 sind außerhalb von dieser Spezifikation. Deswegen muss man da noch ein bisschen fummeln. Und Nintendo 64 ist auch der Problemkandidat. Da laufen die Spiele. Also du sagst, es geht. Ich finde es eigentlich nicht spielbar, weil die meisten Sachen ruckeln in irgendeiner Form.
Ja, aber habe ich, ja.
Also ich rede jetzt davon, wenn man das wirklich richtig spielen will.
Also ich habe es alles irgendwie nur so ein bisschen kurz angespielt und ich habe trotzdem irgendwie so ein bisschen nasse Augen gehabt und habe gedacht, wie geil ist das denn? Habe ich eh nicht mehr gespielt. Ja. Es kann wirklich sein, wenn man sich jetzt wirklich ernsthaft da irgendwie vorsetzt und will das nochmal richtig, richtig akribisch durchspielen, dass es dann eventuell nervt. Aber ich fand es so okay. Für Casual Gaming war es okay.
Ja. Oh, Atari 2600 ist noch so ein Überbleibsel.
Ich finde ja auch, dass also diese so Sachen da, wenn du da Mario Kart drauf spielst oder sowas, das fühlt sich irgendwie falsch an. Du musst wirklich diese alten Arcade-Spiele auf diesem Ding.
Ja, auf deinem muss man die Arcade-Spiele spielen. Ja, aber
weil du jetzt das Ding nur so andere Sachen gestartet hast.
Ja, ja, okay. Ja, die Arcade-Spiele, das Blöde ist, dass der Hotkey-Button von deinem Gehäuse irgendwie so gesetzt ist, dass immer, wenn ich den Button drücke, mit dem ich das Spiel starte, dann geht der zurück ins Hauptmenü.
Das kann sein, weil wir das ROM, die Micro-SD-Karte, hatten wir mit den Knöpfen vorne noch nicht. Da waren die noch nicht drin.
Also ich habe die Knöpfe gerade alle konfiguriert, aber halt, ich kann es ja noch mal probieren, ob ich das hier doch zum Laufen kriege. Ah, oh, das läuft dann gar nicht. Ah ja, sehr schön. Ja, also man muss durchaus auch ein bisschen Freude daran haben.
Kenos Retro-Labor.
Ja,
ich sehe schon einen Ableger.
Also ich hätte wirklich total, das ist so ein Jammer. Hier geht's. Genau. Cool.
Das ist leider der generische Ton. Pillenfresser, ne?
Ja, genau. Den wir nicht kennen. Obwohl, eigentlich muss ich gleich mal Defender spielen. Das
ist die Frau von dem Pillenfresser.
Ja, Miss Pac-Man, weil das eigentlich das bessere Spiel ist. Ist nicht ganz so bekannt, aber es ist eigentlich das bessere Spiel.
Ich muss ja sagen, das war...
Aber das bei Pac-Man, jetzt haben wir wieder... Der Steuerknüppel will immer nur... Ich mache hier unser eigenes Projekt schlecht. Aber der will immer nur, dass man wirklich richtig rechts, links macht. Wenn du ein bisschen schräg spielst, dann registriert er das nicht. Aber richtig geil.
Das soll aber so sein.
Ja, aber ich glaube, dass der Original Pac-Man-Automat, da konntest du gar nicht schräg, sondern das war wirklich so vier Wege.
Achso, war mechanisch blockiert, klar.
Und das könntest du hier natürlich auch machen, aber das ist natürlich blöd. Bubble Bobble, natürlich mein absoluter super Favorit. Aber richtig geil wird es wirklich, wenn man so ein Spiel wie so ein Bullet Hell wie Dodo und Patschi. Wir haben die Zeit natürlich im Blick. Wir spielen jetzt noch stundenlang. Ich will einmal Dodo und Patschi zeigen, weil auch der Sound alleine.
Ich kenne das überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Ja, das ist halt eher so ein Spezialisten-Game. Aber wie geil, dass auch jetzt dieser. Okay, wir zeigen natürlich jetzt hier die.
Do not copy this game.
Ja, also wir haben natürlich die ROMs alle.
Do not build emulation legal. Software that emulates this game.
Das darfst du ja auch. Du darfst ja diesen alten diese Automatenplatine kaufen und die darfst du ja auslesen.
You would not steal a baby.
Was wir natürlich alle gemacht haben. So, und jetzt müssen wir hier Geld einwerfen.
Vielleicht, wenn Kino das macht, wenn jemand das tatsächlich nachbauen möchte. Ich habe noch ein Video gemacht, wo ich eine Viertelstunde lang ungefähr einfach die Konstruktionszeichnung kommentiere und im Detail erkläre, wie das Ding aufgebaut ist und was ich jetzt anders machen würde. Und
Cool.
Mit Fotos vom Bau und Fotos vom Innenleben und so weiter. Das ist auf der ct.de auf der Seite zum Artikel ist das Video abrufbar.
Ich habe dir zugehört, Jom, aber ich glaube, für die Podcast-Zuhörer ist das die langweiligste Folge, die wir seit langem produziert haben.
Man hört immer nur Keno so geil. Ja. Also Keno freut sich unheimlich, dass er dieses Spiel am Laufen hat.
Ich habe aber auch gerade richtig Bock.
Aber ich möchte geil aus.
Ich spiele einfach. Ihr könnt ja ein bisschen reden. Ich spiele hier noch so ein bisschen rum.
Das ist irgendwie ablenkend.
Ja. Also kauft alle das Heft, da steht das drin, wie man das macht und dann werdet ihr verstehen, warum das so geil ist.
Guckt euch das Video von Jom an, um davon zu lernen, was er anders machen würde. Das ist immer das Wichtigste, finde ich. Gut, ich würde sagen... Kannst
du sogar ein bisschen, ne?
Ja, sieht
wie bitte?
Ich sage, du kannst das ja sogar.
Das macht er doch die ganze Zeit im Büro. Das ist, jetzt seht ihr mal, wofür Keno seine Zeit aufwendet. Sehr cool. Ja, cool. Ich glaube, wir sehen uns nächste Woche. Keno spielt jetzt hier
einfach noch. Ach so, ich spiele noch ein bisschen.
Auf. Ja. Nein. Bis denne.
Ciao.
Tschüssikowski.
CD Uplink.
Sieht ziemlich cool aus.